Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Christian Streich sehr gut imitieren kannst. Das bist du mir jetzt einmal schuldig.
Ja, das ist unglaublich, was da los ist in Freiburg. Der Terror, den habe ich trainiert. Der wollte nicht in die Zweikämpfe gehen. Der wollte immer in Zwischenraum bleiben. Viel Talent, viele Stationen, viel Leid. Immer wieder zurückgekämpft, an die Grenzen gekommen. Also es war wirklich unglaublich. Und der Julian Nagelsmann ist mit mir jubeln gekommen an der Eckballfahne. Das hat er noch für keinen gemacht. Ich glaube auch nicht danach.
Herzlich willkommen zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Leon Holkenbrink und habe wieder einen sehr spannenden Gast, den ich euch gerne vorstellen würde. Manche Talente verschwinden im Schatten. Deins hat stets geleuchtet. Mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold, also 18 Spieler ausgezeichnet, galtst du eins als das größte Versprechen oder eins der größten Versprechen des deutschen Fußballs. 367 Profispiele, 43 Tore, 57 Vorlagen. Von Freiburg über Bochum bis Danzig hast du deinen Weg gemacht, um nur ein paar deiner Vereine zu erwähnen. Nun steht mit deinem baldigen Karriereende und der Ballers League ein neues Kapitel an. Aber die Liebe zum Spiel, die bleibt.
Hallo zusammen, Marco Terrazino hier, freue mich, dein Gast zu sein.
Hey Marco, ich freue mich auch sehr, dass du heute dabei bist. Willkommen im Podcast.
Dankeschön.
Ich habe dich ja schon ein bisschen vorgestellt, aber jetzt interessiert mich, wer ist Marco in deinen eigenen Worten?
Ja.
Was machst du, wenn du nicht gerade mit dem Fußball unterwegs bist? Gibt es vielleicht ein Hobby oder eine Leidenschaft, die nicht jeder kennt?
Ja, ich bin ein absoluter Familienmensch, verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Frau, meinem Sohn. Ansonsten mache ich auch viel mit meinen Freunden, spiele gerne auch Paddeltennis, das ist tatsächlich noch möglich, nebenbei noch ein bisschen, sage ich mal, sportlich aktiv zu sein. Ansonsten, ja, verbringe ich einfach gerne Zeit mit Leuten, also ich bin gerne in Gesellschaft, ob es meine Familie oder die Familie von meiner Frau zu besuchen, ja, ich mag es immer, wie gesagt, unter Leuten zu sein und verbringe so am meisten die Zeit.
Ja, danke, Marco. Mit dir wollen wir heute über deine Karriere sprechen. Die Ballers League, dein eigener Podcast, deine Zukunft im Fußball und vieles mehr. Aber ganz zu Beginn eine kleine Runde Eck oder Einwurf. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
TSG Hoffenheim oder SC Freiburg?
TSG Hoffenheim.
VfB Zimbos oder Gönnergy Allstars?
Gönnergy Allstars.
Baden-Württemberg oder NRW?
NRW.
Bochum oder Mannheim?
Oh, der ist gut. Mannheim.
Karneval oder Halloween?
Karneval.
Ballers League oder Eigen League?
Ballers League oder Baller League.
Zimmerduell mit Barış Artık oder 0,7 Sekunden mit Chris Führig?
Zimmerduell mit Barış Artık.
Gemischtes Hack oder Kicken und Kohle?
Kicken und Kohle.
Du hast 2009 die Fritz-Walter-Medaille Gold, also 18 Spieler des 1991er Jahres erhalten. Du gehörtest eins zu den hoffnungsvollsten Talenten des deutschen Fußballs. Wie war damals der Hype um dich? Wie hast du den erlebt?
Ja, war riesig. War auch definitiv viel zu viel für mich. Muss man sich so vorstellen, dass ich, bis ich 16 war, bei meinem alten Heimatverein gespielt habe. Zusammen dann sind wir zu siebt nach Hoffenheim gewechselt, in die U17. Sind da deutscher Meister geworden und ja, es verlief alles sehr, sehr schnell. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Saison mit Pascal Groß übrigens und Manuel Gulde zusammen. Und dann, ja, wie gesagt, ich war oder bin Offensivspieler, Stürmer damals auch gewesen, viele Tore geschossen und auch so gut gespielt und wurde dann mit dieser Auszeichnung gekürt. Ja, habe meine ersten Bundesligaspiele gemacht unter Ralf Rangnick bei der TSG Hoffenheim mit dieser unglaublichen Mannschaft, die auch Herbstmeister wurde, nicht zu vergessen, im Karl-Benz-Stadion. Ja, war alles sehr, sehr viel. Also ich wusste auch gar nicht, wo mein Kopf ist eigentlich zu der Zeit, weil ich war weder körperlich noch mental ja irgendwie vorbereitet oder auf der Höhe, sage ich mal. Deshalb am Anfang absolute Überforderung gehabt. Dennoch aber bist du Fußballer und dein Ziel ist es, Fußballprofi zu sein oder zu werden. Deshalb ja, ist man da schon sehr, sehr privilegiert und sehr dankbar, dass man auch so eine Chance bekommt und dass, ja, dass man so viel Vertrauen bekommt. Leider konnte ich es zu dieser Zeit auch nicht dann zurückgeben oder halt sofort zünden.
Ich habe mal noch ein paar Aussagen von dir. Du sprichst davon, dass ihr verheizt wurde. Der Hype war zu viel. Irgendwann hattest du keine Lust mehr auf Fußball. Ihr wurdet verheizt. Was steckt dahinter?
Ja, es steckt dahinter, dass einfach zu viel Aufwand, zu viel Verantwortung für einen 17-Jährigen getragen wurde. Ich habe, wie gesagt, zu der Zeit auch eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann. Bin von Mannheim nach Hoffenheim gependelt. Ich hatte ja noch keinen Führerschein. Ich war auch echt sehr, sehr kindlich noch, sehr, sehr unreif. Und soll es dann noch in der Bundesliga dich behaupten, wo es um viel Geld geht und um Erfolg. Wie gesagt, das war halt alles schon sehr, sehr intensiv. Und man hatte halt das Gefühl, dass man sofort überzeugen musste und sofort abliefern musste. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich zwei Jahre später, ich war vielleicht 19 und es hat nicht geklappt, dann hatte ich so selber den Eindruck, weil es mir so vermittelt worden ist, ja, jetzt ist es zu spät, Profi zu werden, obwohl ich erst 19 war. Und da war ich, hatte ich einen Neuanfang in der zweiten Mannschaft bei der TSG unter Markus Gisdol, Kai Hertling, Kapitän. Und ja, habe das so ein bisschen verkörpert, was ich gerade gesagt habe. Und er meinte, hey Marco, du bist 19 Jahre, du bist noch so jung, du hast noch so viel vor dir. Aber dadurch, dass, wie gesagt, ein, zwei Jahre davor so viel Druck gemacht worden ist und dass ich das Gefühl hatte, ich habe es nicht geschafft oder ich bin gescheitert, das ja nagte schon an mir, hat mich schon sehr geprägt. Aber ja, es ist dann ein Prozess, da muss man durch, da lernt man draus und man sieht es natürlich dann im Nachhinein sowieso dann etwas anders. Aber es war dann schon alles sehr viel, aber ja, alles sehr aufschlussreich.
Du hast viel gesehen in deiner Karriere. Wird da mittlerweile mit jungen Spielern besser umgegangen? Kriegen die mehr eine Hand an die Hand oder muss sich noch was ändern?
Also ich finde schon, dass in der heutigen Zeit die jungen Spieler schneller reinkommen ins Profiteam. Also bei allen Respekt an die neue Generation, an die jungen Spieler, die ersten Profispiele machen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Spieler vor 10, 20 Jahren, einige davon, die hätten keine Chance gehabt, weil früher war es definitiv schwieriger und dementsprechend warst du auch als junger Spieler auch, hast das viel mehr geschätzt, wenn du ja mit den Profis trainieren durftest. Das war was Großes und in der heutigen Zeit ist es ja, jetzt kommen wieder welche von der A-Jugend, die nicht mal dort spielen auch manchmal. Also manchmal ist es einfach nur zum Auffüllen, dass man vielleicht ein 11 gegen 11 spielen kann. Und ja, und man wird natürlich auch, es wird viel auf die jungen Generation oder auf junge Spieler gesetzt, weil einfach dieser, ja, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber dieser Business-Gedanke, dieses Ablöse schon jetzt viel mehr im Fokus ist, als es früher war. Also wenn jemand, sag ich mal, fast schon gleich gut performt wie ein junger Spieler, dann also angenommen, du bist 25 oder 27, dann musst du schon davon ausgehen, dass der Junge spielen wird, weil einfach ja er einen besseren Markt hat, mit denen kann man noch halt Ablöse generieren und ja, deswegen ist in der heutigen Zeit, denke ich, schon einfacher Profi zu werden, als es damals war.
Du hast auch unter Christian Streich gespielt, ein Trainer, von dem man vieles Positives hört. Wie war dein Kontakt mit ihm?
Sehr gut, sehr, sehr guter Trainer, sehr, sehr akribisch, einfach taktikverrückt. Also es war auf jeden Fall der beste Trainer, wenn es heißt, wie stellt man sich drauf ein, wie der Gegner kommt, vor allem was defensiv betrifft, gegen den Ball, Zweikampfverhalten, Kompaktheit und alles. Das sind so Kriterien, wo er einfach es perfekt gecoacht hat in jedem Training. Es war sehr, sehr inhaltlich. Alles auf, wie gesagt, auf Professionalität, auf Fokus, auf Schärfe. Unfassbarer Trainer, hat so viele Spieler rausgebracht. Aber ja, du musstest da definitiv marschieren und ist natürlich ein Trainer, der nicht nur die Bundesliga geprägt hat, aber der den SC Freiburg unfassbar nach vorne gebracht hat.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Christian Streich sehr gut imitieren kannst. Das bist du mir jetzt einmal schuldig.
Ja, ich habe das schon das eine oder andere Mal gemacht. Ja, soll ich sagen, Ja, das ist unglaublich, was da los ist in Freiburg. Der Terror, den habe ich trainiert. Der wollte nicht in die Zweikämpfe gehen. Der wollte in meinem Zwischenraum bleiben. Ja, und so weiter halt. Ich muss erstmal warm werden, dann kann ich das noch besser, aber.
Man merkt schon, da ist ja, eine Grundveranlagung.
Vor allem, wenn man jetzt ist es, ich bin jetzt wieder einige Jahre weg aus Freiburg und da verlernt man auch ein bisschen, aber als ich da präsent vor Ort war, dann war es einfacher auch. Sehr normal, wenn man dann den Trainer jeden Tag sieht.
Du pflegst einen guten Kontakt zu deinem Kumpel Pascal Groß von BVB. Wie schwer ist es, solche Freundschaften im Fußball gebührend zu pflegen?
Also für uns war das immer so, dass die Freundschaft über allem steht. Also wir waren ja auch Mitkonkurrenten, auch in Hoffenheimer Zeiten, Karlsruher Zeiten, auch zum Teil auch die gleiche Position gespielt. Natürlich will man aber sich am Ende des Tages durchsetzen und, sag ich mal, seine Position verteidigen. Aber wir haben uns trotzdem sehr, sehr geholfen, immer noch oder während ich noch aktiver war, sage ich mal, immer wieder ja Tipps eingefahren, weil Pascal einfach unfassbar mental unfassbar stark ist und ja, der das auch in die Wiege gelegt bekommen hat von seinem Vater, der einfach ja wie gesagt in dieser Hinsicht auch ein absolutes Idol ist, jetzt nicht nur, sag ich mal, für mich oder für einfach für viele Fußballer, die ja den Weg gezeigt haben. Es ist nie vorbei, selbst mit 32, 33 nochmal in die Nationalmannschaft zu kommen, in die deutsche Nationalmannschaft zu kommen. Das zeigt einfach, was für ein ja Charakter Pascal hat, der unfassbar ehrgeizig ist, der nie aufgibt. Und unsere Freundschaft, die ist ja bleibt bis heute bestehen. Übrigens waren wir gestern Abend Padeltennis spielen in Dortmund, haben leider verloren. Aber ja, wir pflegen unsere Freundschaft sehr, sehr. Und sind auch froh, dass wir jetzt quasi ja in der Nähe wieder wohnen, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen. Aber da muss ich auch noch was ergänzen. Als Nationalspieler, als Spieler, der in der Champions League spielt, da sieht man sich auch nicht so oft, auch wenn man 20 Minuten von entfernt wohnt. Wir haben uns erst das dritte Mal gesehen, obwohl er seit August hier ist. Da sieht man einfach, was für ein Pensum die Spieler gehen müssen. Aber ja, wir sind immer noch sehr, sehr gut miteinander.
Er hat ja auch länger im Ausland gespielt. Du hattest eine Station bei Lechia Gdańsk, beziehungsweise Lechia Danzig. Wie kam das zustande?
Das kam zustande durch Zlatan Alomerovic, der auch aus Deutschland kam, den ich kannte, mein Jahrgang, der mitbekommen hatte, dass ich zu der Zeit vereinslos war und sie haben einen Zehner gesucht gehabt und ja, mich quasi generell gefragt, ob ich offen wäre für so eine Auslandsstation, Polen. Da habe ich sofort gesagt, auf jeden Fall. Gerade Polen hatte ich sowieso sehr viel Bezug zu, weil mein großer Bruder lebt seit über 15 Jahren in Warschau. Meine Frau kommt aus Polen, also ihre Familie. Ich war sehr oft in Polen und ich liebe dieses Land. Deshalb war ich sofort angetan, bin hingeflogen, habe mir das angeguckt. Und ich kann nur jedem empfehlen, Danzig ist eine Megastadt. Und so ist es dann zustande gekommen, dass quasi ja, wir in Kontakt getreten sind und dann ja vor Ort dann quasi alles fix gemacht haben.
Was bleibt dir vor allem in Erinnerung, wenn du über die Zeit in Polen nachdenkst?
Ja, was man immer so sagt, andere Länder, andere Sitten. Man merkt einfach, also wie andere Menschen oder andere eine andere Herangehensweise, was zum Beispiel auch Fußball betrifft, so eine gewisse Lockerheit, was mir definitiv hier fehlt, was natürlich hier sehr, sehr professionell und alles, ne, also nicht jetzt falsch verstehen, aber so eine Lockerheit, so dieses Gefühl von, ey, das Leben ist schön und das ist Fußball, das fand ich schon sehr, sehr cool. Und wie gesagt, die Stadt an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen an der Ostsee. Sehr, sehr modern. Also ich glaube, Leute, die generell Polen nicht kennen, man denkt ja immer so, Polen wäre so hinterher, aber es ist eigentlich fast schon im Gegenteil. Gerade die Großstädte, es ist unfassbar schön, modern, digital, es ist alles so international, das hätte ich auch nicht gedacht. Deshalb habe ich da Ja, sehr, sehr schöne Erinnerung, auch wenn es sportlich am Ende nicht gut war, weil wir sind abgestiegen. Aber ja, bin mit der Stadt immer noch in Verbindung quasi, weil ich habe da eine kleine Wohnung gekauft am Hafen, weil ich wusste, ich möchte mit dieser Stadt auch irgendwie noch in Verbindung bleiben, weil mein Sohn ist auch dort geboren. Und ja, deshalb hatte ich insgesamt eine schöne Station im Ausland.
Die polnischen Fans sind ja auch bekannt für ihren guten Support. Hast du da Unterschiede wahrgenommen zwischen den Fankulturen hier in Deutschland und dort in Polen?
Ja, also es gibt da schon so diese, sag ich mal, diese Ultras. Die Ultraszene ist da auch vorhanden, aber ich sag mal auch noch mit viel Luft nach oben. Also wenn dann Extraklasse-Spiel ist, also ein Erstligaspiel, die Stadien sind da nicht voll wie hier. Und hier hast du zum Teil auch manchmal in der dritten Liga, sogar in der Regionalliga, klar, nur bei besonderen Spielen, aber da hast du einfach volle Stadien und da hast du auch dieses, hast eine andere Emotion als in Polen. In Polen ist das eher so auf, oh, ich schaue mir ein Spiel an, aber nicht diese krasse also, wie soll ich das am besten erklären? Also hier merkt man schon einen anderen Druck als in Polen, finde ich. Also so von der Atmosphäre, von den Rängen her. Deshalb ist da, finde ich, was das angeht, noch Potenzial. Andererseits kann man ja denken, okay, vielleicht ist es da ein bisschen noch mal lockerer, entspannter und man kann da ein bisschen frei spielen. Und deshalb ja, war das so die Wahrnehmung, die ich genommen habe.
Du kamst dann 2023 wieder zurück nach Deutschland, hier noch zum Wuppertaler SV. Du hast ja dein gewohntes Umfeld, familiär. War das der einzige Grund oder gab es noch andere für den Wechsel?
Es war das Gesamtpaket. Also ich habe mich hier fit gehalten und ja, mir hat die Atmosphäre hier sehr gut gefallen im Team, bei der Mannschaft. Die Qualität, gerade im letzten Jahr, war sehr hoch auch im Training. Wir hatten sehr, sehr gute Einzelspieler und man hatte auch die Ambition und das Ziel, dass man aufsteigen möchte. Plus die Komponente, dass ich ja wieder quasi nach Hause spekuliert habe und auch das wieder präferiert habe, wieder in Deutschland zu sein, wieder ja in der Nähe von meiner Familie, so dass es dann für mich hieß, okay, bevor ich irgendwas Verrücktes mache, weil wir sind sehr, sehr oft umgezogen, will ich mich doch dann eher lieber quasi vorbereiten auf eine Station, wo es dann heißt, okay, es geht nicht mehr lange, tu dich auf das Leben danach vorbereiten, und so hat es dann mit dem WSV sehr gut geklappt.
Der Verein läuft ja seit vielen Jahren den Erwartungen leider hinterher, auch in der aktuellen Saison. Wie machtlos fühlt man sich da auch, wenn man trotzdem alles gibt im Training, aber es irgendwie keine Ergebnisse gibt?
Ja, als Spieler ist es natürlich immer frustrierend oder ja unbefriedigend, wenn es nicht läuft, wenn man quasi unter den Erwartungen spielt. Das ist aber leider ja Teil des Jobs. Damit muss man arbeiten. Das ist halt so. Ja, deswegen heißt das immer quasi nicht langfristig oder mittelfristig denken, sondern man muss sich immer bestmöglich auf das nächste Spiel vorbereiten, sodass man dann wieder ja in bessere Zeiten kommt.
Du hast im Interview 2012 gesagt, deine Stärken sind, nicht zu schade für die Mannschaft nach hinten zu rennen, 1-1, schnelles Spiel nach vorne, Tempo-Dribbling und versuchen mal ein Tor zu erzielen mit Zwinkern. Hat sich das geändert oder ist es immer noch so?
Ja, klar, also man wird älter. Das war zu der Zeit natürlich auch Bundesliga-Zeit, SC Freiburg, Christian Streich, das habe ich ja schon erwähnt, Fokus auf gegen den Ball. Ja, jeder muss verteidigen, der Stürmer ist der erste Verteidiger. Dieses Mindset, das musst du haben, wenn du Profi sein möchtest. Ja, mittlerweile, man ist älter, deine hat Stärken, der kann viel laufen, er hat eine gute Geschwindigkeit, er kommt über Wucht. Meins ist es halt eher übers Fußballerische. Also ich bin ja schon der Spieler, der, vor allem wenn man Ballbesitz hat, dass ich da meine Stärken ausspielen kann. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, boah, ich bin jetzt der für die Mannschaft so viel rennt, das wäre jetzt absolut gelogen. Ich werde immer mein Bestes geben, läuferisch, aber da werde ich sicherlich nicht auffallen, sondern ich komme eher quasi als ja, fußballerische Note, als Verbindungsspieler, als Kreativposten, da kann ich mich am besten dann entfalten und auch der Mannschaft dann am meisten geben.
Du wirst nach der Saison deine aktive Laufbahn beenden. Wieso hast du die Entscheidung getroffen?
Ich habe die Entscheidung getroffen, weil einfach irgendwann ist es Schluss, irgendwann reicht das. Ja, ich merke einfach irgendwie, es geht nicht mehr voran, es macht das, also ich bringe nicht diesen Mehrwert, der mich auch erfüllt. Ich habe auch andere Projekte, die mich auch krass reizen, die mir nochmal eine neue Energie geben. Und ich möchte einfach, wie gesagt, ein bisschen freier, was es beruflich heißt, mich aufstellen. Und deshalb habe ich auch die Entscheidung getroffen. Heißt aber nicht, dass ich komplett mit dem Fußball aufhöre, sondern erstmal einen Cut machen. Für mich ist es wichtig, im Sommer auch mal richtig Urlaub zu machen. Heißt auch mal, Juli und August mal mitnehmen, so mit der Familie. Das hatte ich das letzte Mal vor 20 Jahren. Deswegen wollte ich unbedingt, weil Zeit ist einfach das Wichtigste im Leben, gerade mit der Familie. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dieses Jahr ist es soweit. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also definitiv kann ich sagen, dass ich Regionalliga nicht spielen werde, weil das einfach vom Aufwand, das macht keinen Sinn. Alles andere wird sich zeigen, wenn sich was ergibt, wo ich ein gutes Gefühl habe, wo, wie gesagt, ich eine gute Kommunikation habe mit dem Verein, dass ich quasi noch andere Sachen parallel machen kann, dann bin ich offen für, aber jetzt mich irgendwie festzulegen, macht gar keinen Sinn.
Wenn du deine Karriere mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre es?
Turbulent.
Wenn du das ausführen würdest?
Viel Talent, viele Stationen, viel Leid, immer wieder zurückgekämpft, an die Grenzen gekommen und vieles mitgenommen, was es Coaching anbietet, also was Coaching heißt, unfassbar viel gelernt und absolute Dankbarkeit.
Hättest du im Nachhinein andere Entscheidungen getroffen oder bist du froh, dass es so gekommen ist?
Im Nachhinein sage ich, es sollte so sein, wie es gekommen ist. Währenddessen, klar, gab es Entscheidungen, wo ich gedacht habe, boah, das war jetzt nicht so schlau. Oder einfach, wo ich gesagt habe, man hätte ich mehr auf Athletik Wert gelegt oder dies und das. Aber ja, man ist halt dieser Charakter, man hat halt diese Eigenschaften und am Ende des Tages musst du es machen. Also jeder kann dir sagen, ey, das könnte dir gut tun, wenn du noch mehr machst. Wie gesagt, ich bin an meine Grenzen gekommen, ich bin tief gefallen, ich bin zurückgekommen. Deshalb ist alles so gut, wie es war. Und das war ja nicht alles gut, aber es ist trotzdem, kann ich jetzt sagen, ich bin unfassbar stolz, so was ich geleistet habe, was ich durchlebt habe, was ich erfahren durfte und deshalb bin ich total im Reinen und freue mich eigentlich auch auf die kommenden Jahre.
Gibt es auch einen Moment, auf den du besonders stolz bist oder der dir noch besonders im Kopf brennt, wenn du an deine Karriere zurückdenkst?
Ja, es gibt drei oder vier davon. Ich zähle mal eins auf. Das war mein erstes Spiel nach einem halben Jahr bei der TSG Hoffenheim, also beim zweiten Mal bei Julian Nagelsmann. Da war ich in der Vorrunde nicht einmal im Kader, oder besser gesagt nur am ersten Spieltag. Und dann hat sich die Mannschaft gefestigt, hat eine sehr gute Vorrunde gespielt, ungeschlagen in die Winterpause gegangen. Und dann war natürlich eine Phase für mich, okay, macht das überhaupt Sinn noch zu bleiben oder lasse ich mich vielleicht ausleihen? Und da hat der Julian zu mir gesagt, nein, du wirst deine Chance bekommen, vertrau mir, mach einfach so weiter. Und dann noch ein, zwei inhaltliche Tipps, die ich dann auch umgesetzt habe. Und dann war es dann wirklich so weit, dass ich dann nach dem zweiten Spieltag in der Rückrunde das erste Mal im Kader war, weil Sandro Wagner hatte sich eine rote Karte geholt, einen Spieltag vorher. Ich bin in den Kader reingerutscht und bin dann auch zur 70. eingewechselt worden. Und dann habe ich in der 75. oder 78. habe ich das 2-0 geschossen. Und dieses Tor hat halt unfassbare Emotionen ausgelöst. Also es war wirklich unglaublich. Und der Julian Nagelsmann ist mit mir jubeln gekommen an der Eckballfahne. Das hat er noch für keinen gemacht. Ich glaube auch nicht danach. Und es war einfach ein Moment. Also das werde ich nie vergessen. Wir haben 4-0 gewonnen. Ich habe noch eine Vorlage gemacht. Aber es war so ein unfassbarer, perfekter Tag. Nach dem Spiel habe ich das ein oder andere Interview gegeben und bin dann als Letzter in die Kabine gekommen. Und dann haben die alle gewartet. Da war auch Dietmar Hopp da. Und dann bin ich in die Kabine reingekommen und dann gab es Standing Ovation von allen. Und das war für mich dann halt schon ein Moment, was ich nie vergessen werde. Das war unfassbar besonders. Und auch der ganze Abend, wie ich mich gefühlt habe, das war einfach nur wow. Und das werde ich definitiv nie vergessen.
Ich finde das echt interessant, die Geschichte mit Julian Nagelsmann, der dann zum Feiern mitkommt. Wie sehr hast du dich gefreut über den Weg, den er eingeschlagen ist mit der Nationalmannschaft, mit Bayern, mit Leipzig?
Ich bin ein absoluter Julian Nagelsmann-Fan. Also sowohl als Trainer, aber auch als Mensch. Ich habe den als einen überragenden Typen wahrgenommen, der wirklich unfassbar überzeugt von sich ist, aber weil er es auch kann. Und das vermittelt er auch und gibt jedem Spieler das Gefühl, wichtig zu sein. Er weiß ganz genau, oder besser gesagt, er erklärt jeden Spieler genau seine Position, seine Stärken und wie er drauf eingeht. Das ist wirklich sensationell und für mich war das jetzt nicht überraschend, dass der ein erfolgreicher Fußballtrainer wird, weil er hat das da schon gezeigt mit 29 oder 30 Jahren damals. Aber klar, ich habe mich immer sehr gefreut und fand es auch. Also ich habe mich so geärgert, als er rausgeflogen ist bei Bayern, als wäre es eigentlich schon ja ein Familienverwandter, weil unfassbar mitgefiebert auch. Und ja, habe mich aber dann gefreut, dass er ja Nationaltrainer geworden ist und quasi wieder ja die DFB wieder ja in einfach das wahre Gesicht wieder spielen lässt, also wieder einfach ganz anders Fußball spielen lässt, so dass man sich mit der Mannschaft identifizieren kann. Und deswegen kann ich nur sagen, Julian Nagelsmann, ein überragender Typ und Trainer.
Jetzt ein kleiner Themenswitch vom Großen aufs kleine Feld. Du spielst in der Border League. Wie kam es dazu?
Ja, es kam dazu, dass die Border League das erste Mal ausgetragen worden ist, letztes Jahr in Köln. Ist ja nicht so weit von hier. Und ja, ich bin da mal zuschauen gegangen. Hab da den einen oder anderen kennengelernt oder kannte schon von früher, die das auch mitveranstalten, und habe da auch die Anfrage bekommen, vielleicht für die nächste Season, ob ich da mitspielen würde. Da war ich natürlich ja angetan von der Sache und habe gesagt, auf jeden Fall, weil das einfach auch zu mir passt. Kleinfeld, Kreativität, viele Aktionen. Ja, und so kam das dann zustande, dass ich dann vor der Saison mit dem Verein abgemacht habe, dass ich parallel Border League spielen darf. Und ja, jetzt ist es soweit, jetzt fängt die Season 3 an. Bin da innerhalb der Border League gewechselt und ja, bin sehr, sehr gespannt, wie das läuft, aber freue mich sehr, sehr drauf.
Ist das Ganze auch so eine Art Klassentreffen unter allen Kollegen?
Ja, kann man schon so sehen, weil man sieht sich quasi einmal in der Woche oder höchstens zweimal, wenn man quasi noch einmal trainiert davor. Aber ja, es ist immer wieder ein Highlight, weil du triffst dich, es ist ein Event, ja, es ist eigentlich schon wie eine Familie geworden dort. Man führt da viele Gespräche, man hat ein cooles Spiel, wo man so kurz mal alles gibt, man möchte gewinnen. Aber alles in allem, ja, es ist eine tolle Atmosphäre, wo man viele Leute kennenlernt und einfach eine super Stimmung herrscht.
Wie gehst du mit Kritik um, die es ja bei Profifußballern durchaus mal gibt?
Wie genau? Also was meinst du mit Kritik?
Es gibt ja zum Beispiel, wenn es dann beim richtigen Verein, für den man auch noch spielt, nicht so gut läuft, gibt es ja vereinzelt Stimmen, die es darauf projizieren, dass nur daran liegt, dass man in der Border League spielt, was ja auch meist gar nicht so viel Sinn macht.
Ja, das ist halt leider immer so. Wenn es dann nicht läuft, dann sucht man nach Gründen und dann ist das auch nicht, kommt das nicht von ungefähr. Dann kann man das ja schon irgendwie als Thema machen. Aber ich finde halt, man sollte eine klare Kommunikation oder eine klare Vereinbarung vor der Saison treffen. Man muss alle Szenarien durchgehen Und dann ist das nur unnötig, wenn man da quasi so eine Unruhe bringt, auch dann durch die Medienlandschaft, dass quasi so ein Format dann schuld ist, wegen einer Krise oder so, sondern ja, man muss das dann irgendwie intern lösen. Und dann sollte man dann, wie gesagt, im Sinne des Vereins dann auch so handeln.
Du hast gemeinsam mit Nicolas Stemmermann einen Podcast, Kicken und Kohle. Wie kam es dazu?
Es kam dazu, dass Nicolas Stemmermann, der seine Workshops seit Jahren macht mit seiner Firma oder mit Revierengel, Thema finanzielle Bildung, wie stelle ich mich auf, die Basics, was es heißt. Und dabei habe ich auch ein oder zweimal teilgenommen, fand das sehr, sehr cool, und ich kenne auch Nico auch persönlich. Privat machen wir auch viel, deshalb sind wir dann irgendwann mal zu dem Entschluss gekommen, dass wir das irgendwie verbinden, weil ich gesagt habe, ey, normalerweise brauchst du einen Sportler, der aus seiner Sicht mal erzählt, wie es dann ist, vielleicht ja die ersten Gehälter, wie tue ich mein Geld verwalten, mein Vermögen verwalten. Und und dann hat er gesagt, ja, wieso machen wir nicht einen Podcast über Fußball und Finanzen? Und so kam das eigentlich letztes Jahr zustande. Und dann sind wir direkt eigentlich ein paar Wochen später auch, haben wir die ersten Folgen gedreht. Und so ist das dann, das Projekt Podcast Kicken und Kohle, entstanden und sind jetzt fast ein Jahr, wo wir das machen und sehr, sehr viel Spaß haben. Und schauen mal, was geht.
Und auch Erfolg. Kicken und Kohle landen sie direkt auf Platz 4 der Podcast-Chart und somit nur einen Platz hinter Einfach mal Luppen, dem Podcast von Toni und Felix Groß. Hat euch das überrascht?
Ja, definitiv. Also es war sehr, sehr cool, dass das so so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Hätten wir nicht gedacht. Klar waren wir überzeugt von dem, was wir machen, aber wir wussten nicht, wie es natürlich ankommt bei den Leuten, und wir hatten eigentlich von Anfang an eine gute Resonanz. Klar machen wir nicht alles perfekt, ist ja normal, wir müssen erstmal da reinkommen, uns weiterentwickeln, aber ja, für uns ist eigentlich der Fokus, dass es uns Spaß macht, es gilt als Unterhaltung mit dem Mehrwert einfach finanzielle Bildung. Die zwei Sachen, und das einfach mit der Lockerheit angehen, und dann hoffen wir einfach, dass wir weitere coole Folgen aufnehmen können, sodass dann auch die Zuhörer auch glücklich sind.
Du hattest mal erwähnt, du hast dein Geld, was du verdient hast, schlau investiert, unter anderem ein Mehrfamilienhaus in Mannheim und wie gesagt eine tolle Wohnung am Hafen von Danzig. Würdest du sagen, dass du ausgesorgt hast?
Boah, das ist so eine Frage. Ausgesorgt, also wenn ich jetzt, ich meine, das Geld geht ja irgendwann mal leer, wenn ich jetzt quasi nichts machen würde. Also je nachdem, was für einen Standard man hat. Ich habe für mich meinen Standard gefunden, und deshalb bin ich auch vom Typ her, vom Kopf her, jemand, der auch eine Beschäftigung braucht. Deshalb ist diese Frage jetzt so plump zu beantworten. Ich müsste jetzt nicht mehr arbeiten, dann könnte ich irgendwie durchkommen. Das ist gar nicht mein Anspruch. Also vielleicht habe ich früher mal gedacht, ich brauche vielleicht 1-2 Millionen, dann bin ich durch. Aber nee, also ich bin eher der Typ, ich möchte weiter investieren, weiter mein Vermögen aufbauen. Ich bin offen für Jobs. Also ich bin gerne im Fußball tätig, im Sportbereich. Deshalb stellt sich die Frage nicht für mich und kann sie auch gar nicht so beantworten.
Gibt es ja noch einen Traum, den du dir verwirklichen willst, vielleicht in der Zukunft im Fußball oder auch privat?
Ich muss schon sagen, also eigentlich lebe ich meinen Traum. Also ich bin unfassbar, unfassbar dankbar für das, was ich habe. Ich war Fußballprofi. Ich konnte für meine Verhältnisse unfassbar viel Geld verdienen. Gut, toi, 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 habe ich einen super Background. Das ist das Wichtigste. Ich habe eine super Familie. So dass es dann auch für mich damals auch wichtig war, gute Entscheidungen zu treffen, was heißt, gute Investitionen zu tätigen, die Grundlage schaffen. Was beruflich jetzt angeht, bin ich eher der Typ, ich lasse mich eigentlich so leiten, bin so ein Gefühlsmensch und schaue, was passiert, aber ich habe eigentlich jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, boah, das will ich mich noch verwirklichen, sondern ich freue mich unfassbar auf die Zeit, was jetzt kommt, auf diese Projekte. Ich freue mich auf die Baller League auch und auch auf das, was danach kommt, weil ich bin mir auch sicher, dass ich irgendwas finden werde, was zu mir passt, was Fußball angeht, ob es im Verein ist, ob es irgendwie in der Beraterbranche. Ja, ich hab Lust drauf, kreativ zu arbeiten. Deshalb, wie gesagt, lebe ich meinen Traum und werde ich meinen Traum leben.
Schöne Schlussworte. Wir kommen so langsam zum Ende. Ja. Ich brauche jetzt von dir noch eine Empfehlung der Woche. Das kann wirklich alles sein. Song, Lebensweisheit, Küchengerät, Restaurant, was auch immer. Was ist es?
Dann würde ich doch sagen, 14 Uhr Heimspiel WSV gegen Wiedenbrück.
Sehr gut.
Wer das verpasst oder im Anschluss, super Match gegen zwei meiner Ex-Kollegen spielen gegeneinander in Bochum, VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim. Unfassbar wichtiges Spiel für den VfL. Deshalb drücke ich absolut den VfL die Daumen, dass sie es schaffen und die dann am Ende die Klasse halten.
Und du guckst noch die letzten Minuten auf dem Sofa?
Ja, Sofa, Sky Go, mal gucken, wo ich dann bin. Ja. Vielleicht bin ich ja noch hier, hier im Stadion, am Zoo. Aber ich werde das definitiv dann noch verfolgen.
Gute Empfehlung der Woche. Zudem euer Podcast, da kann man auch, glaube ich, mal sehr, sehr gerne reinhören.
Ich hoffe doch.
Das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann holt gerne eure Freunde an Bord. Teilt die Episode und am allerwichtigsten hinterlasst doch gerne ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank an dich, Marco.
Danke auch, Leon. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Tolle, interessante Gespräch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Außerdem wünsche ich dir, die Wuppertaler SV, die Gönnergy Allstars, allen ganz viel Erfolg.
Dankeschön. Bist immer eingeladen in Berlin. Sag Bescheid.
Gerne. Das war's für heute. Euch noch eine schöne Woche. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Dankeschön.
Vereinsvisionäre. Hinter den Kulissen des Fußballs.